Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
DRS1, das ist der Treffpunkt mit der Ladina Spiess. Ein Herbsttag mit ganz viel Laub auf dem Spazierweg. Da kann man mit den Füßen so richtig durch die Blätter durchschlurken. Man kann durchschnaufen und in der Nase die herrliche Mischung von feuchtem Laub und frischer Herbstluft. Bis man dann zurück ins Dorf kommt und am Dorfplatz oder beim Bahnhof zu einem der ultimative Herbstduft entgegenkommt.
Maroni, ganz heiß.
Ja, die Maroni, die ich hier habe, die sind nicht mehr ganz heiß. Die habe ich gestern gepostet. Aber man kann es immer noch schälen. Essen tun ich es jetzt nicht. Ich glaube, in der Zwischenzeit ist es recht trocken. Wir reden hier bei uns im Treffpunkt über die Maroni bis am 11. Obwohl, Maroni stimmt eigentlich nicht ganz. Es ist ja Kastanie. Wir reden darum auch über die Kastanie, den Baum und das Holz. Freitagvormittag mit dem Treffpunkt. Das ist wirklich Herbst, wenn man wieder Maroni kaufen kann. Zuerst einmal einfach nur zum Händewärmen dran am Säckli. Dann nimmt man es raus, schält es und geniesst es. Natürlich nur, wenn man es gerne hat. Es soll ja auch Leute geben, die keine Maroni essen. Ich habe mit Yvonne Scherer über Maroni geredet. Sie hat sich für die Sendung ganz besonders mit dieser Frucht beschäftigt. Und ich wollte von ihr wissen, woher eigentlich die beliebten Maroni kommen.
Die Maroni, die wir hier essen, die kommen alle aus Italien. Dort gibt es grosse Plantagen. Die Bauern kultivieren sie dort im grossen Stil, wie zu uns zum Beispiel Äpfel oder andere Früchte. Und Maroni, das ist ja auch nur einfach eine Sorte von einer ganzen Palette von Kegeln oder Kastanien.
Wenn Maroni nur gerade eine Sorte sind, was gibt es denn sonst noch für Kastaniensorten?
Also da habe ich selber gestaunt. Ich habe das nicht gewusst, dass es dermassen viele verschiedene gibt. Aber man kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen wie bei den Äpfeln. Da gibt es ja auch solche, die man zum Mosten braucht. Andere braucht man für Tafelobst. Und da gibt es ja auch noch solche, die man zum Beispiel lieber verkocht. Zum Beispiel für Apfelmus oder Apfelkuchen. Und andere hat man eben lieber, um einfach frisch gerade so drin zu beissen. Und die wären dann ein bisschen zu sauer, die Kochöpfle. Und so ist es eigentlich auch ein bisschen mit den Kegeln. Da gibt es auch verschiedene grosse und verschiedene im Geschmack. Süssere, wässerige, solche, die gar nicht so fest schmecken. Teil sind gut zum Bräteln, weil man sie eben auch gut schinden kann. Und Teil kann man eben gar nicht schinden, die könnte man dann nicht brauchen für das. Dafür braucht man die dann wieder für Mehl zum Beispiel. Es gibt sogar Kegel, die man für Tierfutter braucht. Oder eben natürlich auch für Vermicelle braucht man Kegel. Das sind dann meistens die kleinen Ausschusskegel von den Maroni, von denen, die der Konsument nicht essen will.
Ja, aber im Tessin gibt es ja auch Maroni, wenn man dort in den Ferien ist, im Herbst geht einen Spaziergang machen, dann trampt man immer wieder auf die, die man doch dann nachher isst, oder?
Ja, im Tessin gibt es Kegel, aber es gibt keine Maroni, scheint's, hat man mir gesagt. Und es gibt aber auch im Tessin ganz verschiedene Sorten. Es gibt aber von allen eigentlich nur kleine Mengen. Und die Ideale zum Bräteln, die gibt es eben nur so wenig, dass man die einfach im Tessin nur braucht. Da könnte man nicht noch ausführen. Aber aus den meisten von diesen Kegeln wird Mehl gemacht. Die tut man zuerst trocknen. Und dann macht man eben Mehl oder Flocken. Aus dem gibt es dann verschiedene Produkte, wie zum Beispiel Pasta oder eben Müsliflocken und so weiter.
Darf man die eigentlich auflesen, wenn man jetzt im Tessin in den Ferien ist oder dort unten wohnt natürlich und man beim Spazieren ein paar sieht am Boden liegen?
Es ist noch recht schwierig, das zu beantworten. Ich habe mich da erkundigt. Das Problem ist so ein bisschen, weil immer die Frage ist, ja, wem gehören denn die Wälder, oder? Weil eigentlich ist ja der Wald allen. Und gleich werden ja Teile eben von Bauern kultiviert. Und eigentlich gibt es die Regel, dass wenn ein Wald kultiviert wird von einem Bauer, und ich hoffe jetzt mal, das sieht man dann auch, ich nehme es eigentlich auch an, dort hat es auch noch Kegelbäume und nichts anderes zum Beispiel, den darf man nicht nehmen. Also der wäre es, wie man würde klauen, sozusagen. Aber wenn es ein verwilderter Wald ist, wo einfach alles durcheinander wächst, Kraut und Rüben, dann dürfte man so auflesen.
Edelkastanie, die Mimose auf dem Vormarsch, so heisst der Titel von dem Treffpunkt. Das muss ein recht anspruchsvoller Baum sein, der Kastanienbaum in dem Fall.
Das ist er. Aber wir werden es dann noch hören, das ist eben nicht nur wegen dem Baum, sondern es ist einfach auch die klimatischen Bedingungen zum Beispiel, wo wirklich ein Problem war. Man muss sich vorstellen und vor Augen halten, früher war das Tessin extrem arm. Noch vor 100 Jahren haben die Menschen dort zweimal am Tag brätelte Kegeln gegessen. Man hat dann auch das arme Brot gesagt. Und vor 50 Jahren ist dort plötzlich der Aufschwung gekommen im Tessin. Man hat Kegelbäume vergessen, weil man sie nicht mehr gebraucht hat. Und hat sich dann nachher aber ganz plötzlich so in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren wieder mit denen anfangen zu konfrontieren. Man hat gemerkt, ui, die Bäume sterben ja, aus verschiedenen Gründen, die wir in dieser Sendung eben auch beleuchten wollen. Und die Tessiner haben sich eigentlich auf ihre Kegelbäume zurückbesonnen. Sie haben verstanden, dass da eine wertvolle Frucht einfach vergammelt. Und jetzt gibt es diverse Wiederbelebungsversuche. Man will die Kegelbäume versuchen zu retten.
Wie steht es eigentlich mit der Kastanienernte von diesem Jahr? Kann man da schon etwas sagen?
Ja, ganz schlecht. Der Sommer war zu kurz und zu nass gewesen. Und heute ist also jede Kegel, die wir essen, eine richtige Delikatesse.
Die Yvonne Scherrer zur Ausbeute Amaroni im Tessin. Das ist auf eine erste Bilanz. Für eine Schlussbilanz ist es noch ein bisschen zu früh. Die Ernte, die dauert ja noch bis Ende Oktober. Ja, und sie hat es gesagt im Gespräch, Kastanie ist ein empfindlicher Baum. Man redet mit jemandem, der bestens Bescheid weiss, der sich schon seit Jahren mit der Kastanie beschäftigt und wo auch Bescheid weiss über die verschiedenen Krankheiten, die es dann eben dazu führt, dass die Ernte im Herbst nicht so besonders gut ist. Mehr dazu in ein paar Minuten. Sie hören der Seis. Wir reden in unserem Treffpunkt heute Vormittag über Kastanien. Und wir haben schon erfahren, dass die Kastanie ein Sensibelchen in der Pflanzenwelt ist. Nur, warum ist das so und was alles kann denn Schaden anrichten bei einer Kastanie? Da fragen wir beim Fachmann nach. Am Telefon ist der Marco Conidera von der Eidgenössischen Forschungsanstalt Waldschnee und Landschaft. Er ist der Leiter Forschungsabteilung Kastanie. Guten Morgen, Herr Conidera.
Guten Morgen.
Die Kastanie ist empfindlich. Sie kennt verschiedene Krankheiten. Ich habe gelesen, dass vor 60 Jahren im Tessin zum ersten Mal die Kastanienkrebskrankheit auftrat. Marco Conidera, was passiert mit den Bäumen, wenn sie Krebs haben?
Also der Krebs ist in der Tat ein Pilz. Das ist ein Kastanienrindenkrebs. Das heißt, der Pilz dringt bei Kastanienwunden ein und er tut der Saftstrom der Kastanie stoppen. Das heißt, für die Kastanie wird es dann schwierig, die Saft in den Kronen zu bringen und normal Photosynthese zu betreiben.
Wie kann so ein Baum geheilt werden? Ist das überhaupt möglich oder muss da die Axt dran?
Also man hat gefürchtet, die Kastanie sei verurteilt, weil dieser Pilz kommt ursprünglich aus Asien und er wurde zuerst in Amerika eingeschleppt. Und in Amerika tatsächlich waren die amerikanische Kastanie, das ist dieselbe Gattung, aber eine andere Art, sehr anfällig auf diesen Pilz. Also diese amerikanische Kastanie konnte keinen Widerstand leisten und sie wurde sehr schnell im ganzen Areal tot und praktisch ausgerottet. Zum Glück in Europa ist das ein bisschen anders gegangen. Die europäische Kastanie, unsere Kastanie, ist etwas widerstandsfähiger, also sie konnte sich besser wehren. Und dann ist etwas einmalig passiert. Die Krankheit, also der Pilz, ist selber krank geworden. Er hat ein Virus empfunden, also er hat ein Virus gehabt und dieser Virus kann der Pilz so schwächen, dass er nicht mehr tödlich ist für die Kastanie. Das ist ein wunderschönes Beispiel von einer biologischen, natürlichen Bekämpfung von einer Art.
Eine Selbstheilung sozusagen. Wie steht es heute? Gibt es diesen Krebs noch vereinzelt im Tessin bei Kastanienbäumen?
Ja, nicht nur im Tessin, auch auf der Alpen-Nordseite. Im Tessin ist es so, dass die Pilzpopulation in beiden Formen existiert, das heißt die mit Virus und die ohne Virus. Im Prinzip kann man der Virus übertragen von virösen Pilzen zu normalen Pilzen. Und das funktioniert, wenn es genügend Kastanienpopulation gibt und genügend Pilz und Virus. Und im Tessin sind wir in einem Gleichgewicht, das heißt, wenn die Meteorologie, das Klima normal ist, die Kastanie gesund ist, ist die Bevölkerung der Kastanie im Gleichgewicht mit dem Pilz. Auf der Alpen-Nordseite gibt es ein bisschen weniger Kastanienpopulation und da ist das Auftreten des Virus spontan etwas schwieriger. Wegen dem hat unter anderem unser Institut ein Programm, um diesen Virus künstlich in den Beständen einzuführen.
Also man impft die Bäume oder wie funktioniert das?
Genau, man muss zuerst überprüfen, welchen Virustypen die Pilze befallen und welche Pilzpopulation es gibt. Es gibt unter den Pilzen gewisse Kompatibilitätsgruppen, ein bisschen wie beim Mensch die Blutgruppen. So dass man muss genau wissen, welche Pilzengruppen im Bestand sind und man muss gezielt für diese Pilze einen entsprechenden virösen Pilz vorbereiten, damit es dann von selbst funktioniert. Und dann wird es geimpft.
Das ist eine sehr komplexe Sache, aber eben anscheinend erfolgreich, dass dieser Kastanienkrebs ausgerottet werden kann. Ein anderes Problem, Herr Conideras, ist ja auch die Temperatur. Sie haben es angesprochen. Es gibt auch Kastanienbäume in der Nordschweiz, also auf der alten Nordseite. Nicht nur das Tessin ist bekannt für Kastanienbäume. Jetzt, wie steht es da mit den Temperaturen? Wie empfindlich reagiert ein Kastanienbaum auf Hitze oder Kälte?
Also für die Alpen-Nordseite ist natürlich limitierend die Wärme. Die großen Kastanienbestände auf der Alpen-Nordseite sind vor allem in seenahe, in den Föhntälern. Eine Erwärmung dort könnte eventuell nur positiv auswirken. Was wir, jetzt spreche ich wieder von der Alpensüdseite, gesehen haben, dass eine Klimaerwärmung im Sinne von extremen Ereignissen, wie warme und sehr trockene Sommer in 2003, extreme Temperaturen, ist für die Kastanie sehr schädlich. Also die Kastanie hat keine Anpassungsmechanismen zu extremer Trockenheit. Sie leidet sehr stark darüber und wir haben zuerst jetzt nur an extremen Standorten, wo die Kastanie für Kultivierungszwecke gebracht worden ist, also flachgründige Standorten, Kuppen und so, haben wir tote Kastanien am Ende der Saison gehabt. Es ist anzunehmen, wenn die Klimaveränderung Richtung sehr warm im Sommer geht, ohne Niederschläge im Sommer, würde im Tessin die Kastanie sehr leiden.
Und das wäre sehr schade, weil sie doch auch zum Bild vom Tessin gehört. Wie sieht es aus mit der Pflege der Wälder? Ich habe schon mal gehört von jemandem, der hat gesagt, es können nicht einfach alle Bäume neben eine Kastanie gesetzt werden. Das funktioniert nicht. Ist sie tatsächlich so sensibel, diese Kastanie, dass sie nicht jede Pflanze neben sich, ich sage jetzt, erträgt?
Also man muss sich vorstellen, die Kastanie wurde vom Mensch vor allem kultiviert und als Monokultur, das heißt nur Kastanien wurden gesetzt, weil der Mensch war interessiert an die Kastanie. Und der Mensch hat auch die Kastanie für seine Zwecke selektioniert. Zum Beispiel, wenn wir Früchte von der Kastanien wollen, selektionieren wir Bäume, die vor allem Blütenknospen bilden und nicht Knospen, die dann zusätzliche Zweige bilden. Das heißt für die Kastanie, sie ist nicht fähig, allein gegen normalen wilden Bäumen, die von Natur aus auf dem Standort wachsen würden, zu konkurrieren. Also es ist nicht wettbewerbsfähig. Wenn andere Bäume durch die Verlassung der Kastanienkultivation einfach eindringen in einem Kastanienbestand, haben sie mit der Zeit und sehr leicht, was überhaupt natürlich ist, muss ich sagen, haben sie Vorteile. So die Kastanie geht langsam im Unterwuchs und dann, da sie eine Lichtbaumart ist, verschwindet sie mit der Zeit.
Jetzt möchte ich noch auf etwas zu sprechen kommen, was uns Konsumenten und Konsumentinnen von Kastanien, also von Maroni besonders interessiert. Ich bin gestern bei einem Maroni-Verkäufer vorbei, habe mir so 100 Gramm Maroni gekauft und habe 5 davon gegessen. Der Rest ist hier noch im Sack drin und von diesen 5 hatten 2 einen Wurm drin. Was kann man dagegen unternehmen, dass nicht so viele Kastanienwurmbefall haben?
Also die Kastanienwürmer haben im Bestand einen Lebenszyklus bestehend aus Eiablage schon im Blütenstand auf dem Baum und dann entwickelt sich der Wurm in der Kastanien drin ab dem Absatz. Also wenn die Kastanien fallen, beginnt gleichzeitig die Entwicklung des Wurmes. Wenn man regelmäßig diese Kastanien lesen kann und der Bestand auch pflegt, tut man diesen Zyklus abbrechen. Das ist die beste Vorbeuge einer hohen Wurmpopulation in den Kastanien. Aber für die Kastanien, die gelesen werden und auf den Markt gesetzt werden, ist es auch wichtig, die zu behandeln. Wichtig zu sagen ist, dass die Behandlung der Kastanien völlig natürlich erfolgt. Das ist nur mit Wasser. Also man legt die Kastanien im kalten Wasser oder im warmen Wasser. Es gibt 2 Methoden. Und dadurch wird praktisch der Wurm auf Eistadium getötet. Er entwickelt sich kaum. Und so werden die Kastanien haltbarer und gesunder. Also man spürt nichts von diesem Ei, das ist mikroskopisch. Und die Kastanie ist völlig gesund. Bedingung ist aber, sehr schnell das zu machen, weil die Entwicklung des Wurmes geht rasant. Also es hängt von ein bisschen, wie gut ist man beim Ernten und Behandeln dieser Kastanien.
Also ein Wasserbad für Kastanie, das ist der Tipp für den Marco Conedera zum Wurmbefall an Kragenzgabe der Maroni. Vielen Dank, Marco Conedera. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spass beim Maroni-Essen.
Danke, wiederhören.
Der Marco Conedera, er ist Leiter von der Forschungsabteilung Kastanien bei der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Im nächsten Teil von unserem Treffpunkt berichten wir darüber, über den Wiederaufbau von Kastanienhain im Tessin. Kastanien wird also auch neu entdeckt im Tessin. 74, 75. Da ist der Seis am Freitagvormittag.
Sing, sing a song, sing out loud, sing out strong. Sing of good things, not bad. Sing of happy, not sad. Sing, sing a song. Make it simple to last your
In unserem Kastanientreffpunkt auf der RS1 richten wir jetzt den Blick in Kanton Tessin. Seit dem 22. September und noch bis zum 27. Oktober läuft dort die Kastanienernte. In 4 Sammelzentren kann man dann Kastanien anbringen und je nach Grösse gibt es dann von 1-3 Franken pro Kilo. Die Kastanien kommen von Waldbesitzer, Bauern, von Idealisten, Jugendlichen, die Sackgeld aufbessern wollen oder sogar auch von Arbeitslosen, die so dann zu einem Zustand kommen. Vor 6 Jahren sind im Tessin 20 Tonnen geerntet worden. Letztes Jahr sind es bereits schon 50 Tonnen gewesen. Und das trotz, in Anführungs- und Schlusszeichen, schlechter Ernte. Für das Jahr ist es noch ein bisschen zu früh für eine Bilanz. Der Sommer war feucht gewesen, also es ist nicht so positiv im Moment, aber eben, wir wollen da noch kein Schlussfazit ziehen. Trotzdem, auch wenn es das Jahr nicht so gut aussieht, es geht aufwärts mit der Kastanie. Es gibt immer mehr Kastanienfester, alte Dörrhäuser gehen wieder in Betrieb und das Publikum interessiert sich für die Geschichte der Kastanie. Der Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Kurzut, das ist ein Weiler 600 Meter über der Magadino-Ebene mit renovierten Steinhütten, mit einer Herberge für Schulklassen und einer Beiz. Rundum ist eine Kastanienselve. Hell scheint die Sonne auf die Wiese, die sich ausbreitet unter dem offenen Bestand von mächtigen Kastanienbäumen.
Ciao a tutti.
Ciao.
Io mi chiamo Giorgio.
Eine Kinski-Klasse ist da hochgekommen und sitzt am Boden. Vor ihnen steht der Giorgio Moretti vom Verein der Kastanienzüchter. Was man von den Bäumen da rundum essen können, will er wissen von den Kindern.
I frutti di questo albero, che ha tutta un'altra forma.
Salat, rufen zwei Kinder mit Überzeugung. Naja, Kastanie wäre als Antwort richtig gewesen. Richtig und auch viel wichtiger ist aber die Aufzählung von der Zubereitungsarten.
Carte, zuccomino, anche nella griglia.
Nessuno le fa bollire?
Brötle, kochen, grillieren, backen. Und so geht die Kastanienschule weiter unter freiem Himmel. Es geht um Kastanienernte, um Kastanienblätter, um Kastaniengeschichten. So ist das neue Leben in der Selve.
All'inizio avevamo cercato dei contatti soprattutto con.
Im Gespräch erinnert sich der Giorgio Moretti dann, wie vor 15 Jahren das Abenteuer mit dem Herrichten von der Kastanienselven im Tessin angefangen hat. Dank Forstkredit übrigens vom Kanton und vom Bund.
Fondamentalmente è un intervento, devo dire, estremamente forte.
Eine harte Arbeit, beschreibt er. Man müsse alle Bäume fällen, die zwischen den Kastanien aufgeschossen sind wie Unkraut, die aus den alten Kastanienselven Dickicht und Wald gemacht haben. Am Anfang, in den 90er Jahren, hat man sogar den Rat von alten Leuten müssen suchen. Nur sie haben noch gewusst, wie Kastanienselven müssen hergerichtet werden, wie man die Bäume muss schneiden, wie man sie pflegt. Das Wissen sind nämlich fast untergegangen in den Jahrzehnten zuvor, wo man Kastanienwälder sich selber überlassen hat. Vor 100 Jahren hat es im Tessin 9'000 Hektar Kastanienselven gegeben, jetzt sind es noch 2'000, Tendenz steigend. Der Alberto Sassella gehört zu den modernen Kastanienpionieren im Tessin, geschafft hat er in der ehemaligen landwirtschaftlichen Forschungsanstalt.
L'albero del castagno lo vedo come albero fruttifero.
Er sehe im Kastanienbaum einen Obstbaum und kein Baum für die Forstwirtschaft, sagt er. Da ging es um Geschmack von der Frucht, um Produktivität, um Lagerfähigkeit, um die Wahl von der besten Sorte. Im Tessiner Staatswald sind Edelreiser für neue Pflanzungen gezogen worden. Und so sind 48 einheimische Edelkastaniensorten vor dem Verschwinden gerettet worden.
Il vantaggio di aver fatto riconoscere da Berna.
Kastanien sind von Bern gleichgestellt worden mit Hochstamm-Obstbäumen. Und das gibt 15 Franken pro Jahr und pro Baum. Plus das Geld, das es gibt für die extensive Bewirtschaftung der Wiesen auf dem Grund, wo die Selve drauf steht. Dank solchen Beiträgen können die Bauern jetzt Kastanienlandschaft erhalten, meint Alberto Sassella.
Un monumento artistico, un po' come gli olivi secolari che troviamo in Italia, in Spagna o in Portogallo.
Wahre Denkmäler, meint Alberto Sassella, genauso wie die jahrhundertealten Olivenhaine in Italien, in Spanien und Portugal. Ein Schatz, der nicht verloren gehen sollte.
Abbiamo uno scoiattolo.
In der Zwischenzeit steigt der Jäger Marco Mondada durch den Kastanienhain. Für den Kinski von vorher hat er im Wald ausgestopfte Eichhörnli aufgestellt. Ein Dachs, Reh, Hirsch, Füchsli und eine Wildsau, was ihm ein gewaltiges O und A garantiert.
Siamo fortunati, il Ticino è l'Eden, diciamo, degli animali selvatici.
Das Tessin, das sagt der Garten Eden der Wildtiere, sagt Marco Mondada. Man sagt beglückt mit so vielen Tierarten. Berghuhn, Schneehuhn, Steinbock, Hirsch, Gams, Reh.
Bosco così pulito ha creato nuovi spazi.
Eine saubere Kastanienselbe gibt eben neuen Lebensraum, nicht nur für Hirsch, Reh oder Wildsau, sondern auch für Vogelarten und Wildhasen. Seit 15 Jahren ist Malcantone in Sachen Kastanienselbe eine Pionierregion. Der Marco Marcozzi ist Sekretär vom Gemeindeverband.
C'era un obiettivo più quantitativo di raccolta di X tonnellate di
Kastanien. Zuerst hat man das Ziel gehabt, so und so viele Tonnen Kastanien zu ernten, sagt er. Aber Schritt für Schritt sei ein ganzer Kastanien-Wirtschaftskreislauf entstanden.
Parliamo di 7-8.000 passaggi sul.
7 bis 8.000 Besucher kommen ins Malcantone pro Jahr an Kastanienweg. In den Beizen werden Kastaniengerichte angeboten, es gibt Bauholz aus Kastanien und in derselben weiden schottische Hochlandrinder. Am letzten Sonntag, berichtet Marco Marcozzi, sind in Vezio Kastanien in die Grab gebracht worden. Ein Dörrhaus, wo Kastanien 3 Wochen über dem offenen Feuer getrocknet werden. Ein Volksfest also, genauso wie der grosse Herbstmarkt, wo das Wochenende in Bellinzona ist. Mit Alpkäse, mit regionalem Wein, mit Honig und mit Kastanien.
Comprare un pezzo di formaggio, una buona bottiglia di vino, un buon pezzo di pane.
Da kaufen wir sich einen Käse, einen guten Wein und ein Brot, sagt der Brenno Pezzini von der Kleinhändlervereinigung in Bellinzona. Und mit dem Einkauf vom Markt werden die Tafeln im Festzelt. Den Markt gibt es seit 15 Jahren. Und seit letztem Jahr neu dabei sind Kastanienproduzenten. Es gäbe ein neues Interesse an diesen Produktseiten wegen der Qualität. Aber auch, weil die Kundschaft nicht anonymes Geld will anheben für ein anonymes Produkt. Man will Kontakt mit dem Produzenten können haben. Und man will mit jeder Kastanie auch ein Stück Geschichte können aufnehmen.
Ripristinare le selve castagnili.
Der Aufschwung von der Kastanienselbe hat viel zu tun mit Tessiner Geschichte. Mit einer Zeit, wo es Tessin arm war, sagt Brenno Pezzini.
Anche rendere omaggio a quel prodotto che ci ha permesso di non morire di fame in definitiva.
Jetzt werde dem Kastanienbaum eine Ehre erwiesen. Der Kastanie, wo in der Vergangenheit viel Tessiner gerettet hat vor dem Hungertod.
Der Alexander Grass war das aus dem Tessin. Er hat berichtet einerseits ja jetzt gerade noch am Schluss über Geschichte und auch über den Markt in Bellinzona am nächsten Wochenende. Es gibt aber auch auf der Alpen-Nordseite Kastanienmarkt. Über das reden wir unter anderem im nächsten Teil von unserem Treffpunkt.
E così te ne vai, forse mi mancherai, non si può stare su, amo te, niente più. E non c'è più bisogno di inventare le sere per poterti divertire, la scusa dei blue jeans che fanno male per poi finire sempre a far l'amore. E non c'è più la luna che ci guarda, l'avevi detto tu che è un po' bugiarda, il vento che portava il tuo sapore, la voglia matta di ricominciare. Forse sì, forse no, se non piangi tu
scriverai.
Forse no, forse sì, se mi scrivi tu
lo vedrai.
Forse qua, forse là ti ritroverò.
Ci sarai.
Forse solo un momento ti aspetterò. E non ti posso dire più domani, ripeti mille volte che mi ami, sei dolce tu che prendi la mia mano, lo sai che come te non c'è nessuno. Come un bambino non sa parlare, stammi vicino, non mi lasciare.
Piangerai.
Forse sì, forse no. Forse no, forse sì, se mi scrivi tu.
Dove andrai?
che fanno male, per poi finire sempre a far l'amore.
Forse sì, forse no. Forse sì, forse no. Forse sì, forse no.
Musikus Italien mit dem Pupo und forse 13 Minuten vor 10 ist es in unserem Kastanientreffpunkt. Kommen wir jetzt noch auf etwas, das vielleicht noch weniger bekannt ist. Es geht ums Holz, das man auch verarbeiten kann von den Kastanien. Im Studio habe ich Hans-Peter Rust. Er ist Geschäftsleiter von der IG Pro Kastanien, Zentralschweiz. Hans-Peter Rust, vielleicht einfach einmal, dass wir uns ein Bild machen können. Können Sie uns das Kastanienholz beschreiben? Wie sieht das aus?
Mache ich sehr gern. Vor allem mit der Gestaltung von Aussenbereichen überzeugt die Edelkastanie durch ihre besondere Langlebigkeit und Eleganz. Das macht sie zu einer idealen, einheimischen Alternative auch zu Tropenhölzer. Das Holz von der Edelkastanie verfügt über eine sehr hohe Widerstandskraft gegenüber Feuchtigkeit. Grund dafür ist der ausgesprochene grosse Gehalt vom natürlichen Gerbstoff Tannin. Das Holz im Aussenbereich wirksam gegen Pilzbefall, Fäulnis und Verrottung schützt. So ist das Holz von der Edelkastanie gegenüber tropischen Hölzern absolut ebenbürtig. Allerdings ohne ökologische Nachteile. So gesehen eignet sich das Holz von der Edelkastanie vor allem im Aussenbereich in Gartenanlagen, Park oder auch Schwimmbäder. Früher ist Kastanienholz im Rebbau als Rundholz eingesetzt wurde, als Lawinenverbauungen, als Pergola, als Holzboden, als Fassade, als Dachschindeln oder auch zur Herstellung von Fässern.
Das war eher früher. Für was braucht man es heute? Also man hat es ja wie neu entdeckt. Was sind denn heute so die Sachen, wo man sagt, jawohl, da ist jetzt Kastanienholz im Trend?
Ja, das ist richtig. Auch heute erinnert man sich immer wieder an die vielen Vorzüge von seinen vorteilhaften Eigenschaften. Und so sind gerade in den letzten Jahren Gebäude und ganze Wohnsiedlungen entstanden, wo Kastanienholz im Aussen, aber auch im Innenbereich eingesetzt worden ist. Die Bauteile, die direkt im Regen ausgesetzt sind, wird das überschüssige Tannin allmählich ausgewaschen. Dadurch wandelt sich der hellbraune Farbton, wo das Kastanienholz hat, im trockenen Zustand dann später in ein zartes Silbergrau. Im Innenbereich findet das Kastanienholz heute Anwendung als Parkett, im Treppen- und Fensterbau und immer mehr auch wieder zur Herstellung von eleganten Möbelstücken.
Also es kommt wieder auf, das Kastanienholz, Hans-Peter Rust. Sie sind Geschäftsführer von dieser IG Kastanien oder Pro Kastanien, sagt man. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, sich da zu engagieren?
Das war eigentlich purer Zufall gewesen, weil im Jahr 1998 hat in Greppen am Vierwaldstättensee, dem kleinen Dörfli, das erste Mal die sogenannte Kastanienkilbi stattgefunden. Hier als touristischen Aufhänger, weil man sich dort wieder erinnert hat an ehemalige Kastanienkulturen am Rigi Südhang. Ich bin schauen, aus Wunder und Neugier. Ich bin dort angefragt worden, ob ich allenfalls mitmachen möchte, weil ich mich ein bisschen im schriftlichen Bereich, im Journalismus betätige und habe dann spontan zugesagt und kurz später habe ich dann ein Telefon bekommen, bin angefragt worden, ob ich allenfalls bei der Gründung von dieser Interessengemeinschaft Pro Kastanien Zentralschweiz als Sekretär und Schreiberling mitmachen.
Und jetzt sind Sie selber Fachmann für Kastanien. Sie haben es gerade angesprochen, der Markt in Greppen. In Bellinzona findet das Wochenende so einen Kastanienmarkt statt. Greppen ist Ende Oktober, also am letzten Oktobersonntag ist das. Was zeigen dir denn dort alles?
In Greppen an dieser Kastanienkilbi, die zugleich Dorfkilbi ist, mit dem heute, dürfen wir behaupten, grössten Kastanienmarkt, wird alles gezeigt, was in der Schweiz produziert wird, sowohl mit der Frucht wie auch mit dem Holz. Da sind wir sehr stolz drauf. Also man kann da sämtliche Nahrungsprodukte, die in der Schweiz hergestellt werden, aus Kastanien, sieht man dort. Wir sehen aber auch einen Schreiner, der zum Beispiel Better nach Mass macht mit Kastanienholz. Wir sehen Künstler, die drechseln, die schnitzen am Kastanienholz. Also wirklich ein totaler Querschnitt über die Edelkastanie.
Die Erika Benziger ist dann auch mit dabei an diesem Markt. Sie hat nämlich ein Buch geschrieben, ein Kochbuch über Kastanien, was man alles kochen kann. Und mit ihr reden wir dann in der zweiten Stunde vom Treffpunkt. Was ich von Ihnen, Herr Rusch, noch gerne wissen möchte, ist, wir haben den Beitrag gehört von diesen Kastanienselven, von dem Aufbau im Tessin. Der Alexander Grass hat berichtet darüber. Wie sieht es aus in der Alpen-Nord, auf der Alpen-Nord-Seite? Sind da ähnliche Bemühungen für den Wiederaufbau von Kastanienwäldern?
Ja, das ist so. Vor allem das erste und das grosse Ziel von der IG Pro Kastanien Zentralschweiz ist es, unsere Öffentlichkeit auf der Alpen-Nord-Seite wieder zu sensibilisieren und aufmerksam darauf zu machen, dass wir auch ehemalige Kastanienkulturen haben. Und zwar, wie gesagt, am Rigi-Südhang, aber auch in Walchwil am Zugersee. Und wir interessieren uns auch für die ganze Deutschschweiz, das heisst Alpen-Nord-Seite. Mit verschiedenen Initiativen und Projektvorschlägen, die wir einbringen können. Als ideelle Vereinigung haben wir leider die Finanzen nicht, aber wir suchen dann immer die entsprechenden Fachleute, die unsere Ideen und Initiativen dann auch in Tat umsetzen.
Und an die Öffentlichkeit gehen wir eben unter anderem mit so einem Kastanienmarkt wie das Grippen Ende Oktober.
Richtig. Die Kästener Kilbe hat sich entwickelt am Anfang innerhalb dieser 11 Jahre jetzt von 7-8 Ständen auf heute 70 Aussteller. Und unser Ziel ist, mindestens die Hälfte von dem Markt muss einen direkten Bezug haben zur Kastanie. Und das Ziel erreichen wir auch immer. Danebst sehen wir einfach noch andere Naturprodukte. Wir haben immer Gastaussteller oder Gastregionen. So haben wir schon das Bergell als Gast begrüssen, die Steiermark aus Österreich. Heuer haben wir Slow Food Schweiz und das Projekt von der Fructus, eine Nussgruppe, die sich um die Erhaltung und die Förderung der Baumnuss in der Schweiz einsetzt.
Danke vielmals, Hans-Peter Rusch, sind Sie da gewesen. Er ist von der IG Pro Kastanien Zentralschweiz. Und wenn Sie Informationen möchten zu dem Markt in Greppen, Kanton Luzern, dann gehen Sie bei uns aufs Internet drs1.ch, den Treffpunkt von heute anklicken und dann finden Sie den Link zu dieser IG Kastanien und natürlich auch die Informationen zum Markt in Greppen. Der Treffpunkt auf dem Eis in der zweiten Stunde gehen wir weiter. Eben einerseits, wenn wir auch wissen, wie setzt man denn das kulinarisch um die Kastanien. In das Kochbuch rein, da schneiden wir natürlich auf jeden Fall. Und da sind wir zu Gast bei einem Maroni-Importeur zu Bern. Sie hören TRS1. In unserem Treffpunkt geht es um Kastanien. Kästen, Kisten, Kösti, Kösten, Kisten, Kästen, Kisten, Kegeln, Kästen. Das alles sind Ausdrücke für Kastanien, einfach in ganz verschiedenen Schweizer Dialekten. Und wir sagen Ihnen dann im Laufe dieser Sendung noch, woher der Ausdruck Kastanien überhaupt kommt. Wir besuchen auch eine Firma, die Maroni importiert und reden darüber, wie gesund eigentlich Kastanien sind und vor allem, wie vielfältig die Verarbeitung in der Küche kann sein von diesen Früchten. Der Treffpunkt noch bis um 11 Uhr mit Kastanien und der Ladina Spiess.
So complete, I can't believe you throw it.
Heisse Maroni gibt es in dieser Jahreszeit fast allen Ecken und Enden in der Schweiz. Auf dem Bahnhofplatz, neben dem Einkaufszentrum, beim Brunnen, zmitzt im Dorf. Woher dass die Maroni-Verkäufer ihre Früchte haben, das interessiert uns natürlich auch in einem Treffpunkt, wo es um Kastanien geht. Wir sind beim Renzo Strazzini. Er ist Geschäftsführer von Maroni-Import aus Bern, schauen, woher dass er seine Maroni hat. Er ist einer der grössten Maroni-Importeure der Schweiz. Seit 170 Jahren ist das schon Tradition in seiner Familie. Vor 35 Jahren hat sein Vater angefangen, Maroni in die Schweiz zu importieren. Den Winter über importiert er Renzo Strazzini Maroni und gerade am Anfang der Saison eine andere Sorte Edelkastanie, die auch sehr fein ist zum Essen. Yvonne Scherer war bei ihm zu Besuch und hat mal geschaut, wie das dort zu und her geht.
Woher bekommt ihr Maroni?
Maroni selber bekommen wir aus Italien, nur aus Italien. Und zwar aus der Gegend um Rom herum. Ein bisschen unterhalb, ein bisschen oberhalb. Sonst hat es noch andere Gegenden, aber die interessieren uns nicht wegen der Qualitätsprobleme, die sie haben könnten.
Also dort gibt es besonders eine gute Qualität in dieser Gegend, um Rom umeinander?
Ja, es ist recht zuverlässig in der Menge, die sie kann bieten und so. Und das ist für uns sehr wichtig. Wir brauchen sehr grosse Mengen. Wir müssen auf Sicherheit arbeiten. Das heisst, wir können nicht dem Kunden sagen, heute hat es keine, morgen hat es dann wieder.
Haben die dort Plantagen?
Ja, das sind riesige Wälder. Die werden gepflegt wie hier ein normaler Hausgarten. Das ist für die Geld. Das ist eine Investition, die dort unten machen.
Wie ist das mit hiesigen Maroni? Es wachsen ja auch im Tessin. Wieso gibt es da keine?
Das Problem ist eben, es braucht grosse Mengen, dass überhaupt die Verarbeitung sich lohnt. Und es braucht grosse Geräte, grosse Räumlichkeiten und die Investitionen für die Schweiz ist praktisch unmöglich.
Wieso ist jetzt Italien möglich?
Weil sie in Italien riesige Mengen können verarbeiten und nicht nur mit Maroni, sondern sie haben andere Kastanien. Sie liefern auch die ganze Welt beliefern und durch diese Menge können sie natürlich die riesigen Geräte und Firmen auch amortisieren, sozusagen.
Mhm. Ihr habt erzählt, ihr habt eure Maroni von Rom und Umgebung. Was ist denn an denen jetzt speziell? Ihr habt gesagt, die sind speziell gut für Maroni-Brätler. Was ist denn da das Spezielle dran?
Also die Maroni sind sehr fein im Geschmack. Sie gehen sehr gut zum Brätlen. Und sie sind recht gross in Masse. Das heisst, man bringt ein gutes Produkt raus. Was man in anderen Gegenden eben nicht hat, entweder sie sind zu klein oder man kann sie nicht schinden oder sie haben keinen Geschmack. Sie sind so ein bisschen wässrig und so.
Und man hat jetzt eben letztes Jahr so gehört, es gäbe Probleme mit der Versorgung, es gäbe zu wenig eigentlich. Habt ihr das Problem auch gehabt letztes Jahr?
Wir selber in der Schweiz jetzt nicht, also unsere Firma. Wir haben einen Lieferanten, der für uns sehr gut sorgt. Das Problem, das unser Lieferant nachher einfach hatte, war, dass er extrem hohe Preise müssen zahlen musste. Für die Ware, weil die Nachfrage ist sehr gross war, das Produkt war sehr knapp gewesen. Und das hat ein bisschen, manchmal nicht zu Engpass geführt bei uns, aber so ein bisschen zu Problemen.
Warum ist denn überhaupt der Engpass auftreten?
Also wir hatten letztes Jahr ein Problem bei den ersten Kastanien. Dort hatte es etwa 10-12% von einer normalen Ernte. Und da eben im September die Nachfrage plötzlich extrem steigt, oder? Haben alle Kastanien wollen. Niemand hatte es. Und die, die einfach den Preis gezahlt haben, haben es bekommen. Und wer es nicht zahlen wollte, hat es nicht bekommen. Nachher, als dort Maroni nachher waren, haben die, die keine Kastanien hatten, sind dann auch auf Maroni los und haben dort versucht, Maroni reinzuholen. Und da sind auch dort wieder die Preise gestiegen. Und wegen dem hat es letztes Jahr so ein bisschen künstliche und natürliche Engpässe gegeben. Das heisst künstliche, weil viele haben einfach so viel Ware reingenommen, die sie gar nicht hätten gebraucht, um sicher zu gehen. Und die anderen sind somit ohne Ware geblieben.
Und die haben gehamstert?
Ja, sozusagen, ja.
Und warum hat es denn diese Ernteausfälle gegeben? Weiss man das?
Ja, das ist ein bisschen nach der Nur, erstens mal, wo ein bisschen kalt war am Anfang, während der Blütezeit. Und nachher sind Gegenden sehr wenig regnet. Und durch das gibt es ab und zu auch ein bisschen Probleme mit dem.
Wie ist es mit Würmen?
Würmer hat es meistens in den Kastanien innen. Wenn es keine Würmer würde haben, würde es heissen, dass man mit Chemie dahinter ist. Und wir wollen an und für sich ein biologisches Produkt haben. Und von dem her müssen wir damit rechnen, dass wir ab und zu einen Wurm rausholen.
Also ein Wurm ist normal, aber gerade alle dürften die ja auch nicht betroffen sein, sonst wäre es auch nicht so gut, oder?
Nein, das sicher nicht. In Italien werden die schon meistens schon sehr gut erlesen. Wir lesen sie im Lager und nachher noch der Maroni-Brädler schaut auch noch ein bisschen schauen. Und am Ende sollte praktisch eher selten etwas noch drin sein.
Wie bringen die denn die Wurmstichungen raus?
Der schauen und rauslesen.
Also wirklich von Hand erlesen, schauen, welche das... Mhm.
Nur von Hand, ja.
Das ist ein Riesenbüt.
Maroni ist ein Riesenbüt. Das ist meistens so Handarbeit. Wir tun von Hand wird es aufgelesen in Italien. Es wird verarbeitet, es wird von Hand in Italien erlesen. Wir schneiden uns mit der Maschine, schneiden, aber wir müssen gleich die Maschine von Hand laden und dann wieder die Säcke wieder zunähen. Es geht alles von Hand. Beim Kunden muss man die auch liefern. Das ist auch eine recht schwere Büt. Und nachher der Kunde selber tut es auch brädeln. Also ist alles praktisch Handarbeit.
Könnt ihr uns das mal zeigen, eure Einrichtung, da, wo ihr die Kegeln tut?
Ja.
Ist das das Geräusch, das wir vorhin gehört haben, jetzt aufgehört? Das ist wahrscheinlich Mittagspause.
Hier sehen wir jetzt die Maschine, wie sie läuft. Oben nachher tun wir die Maroni rein. Unten nachher haben wir nachher 16 Messer, die die Maroni schneiden.
Also die machen auf der einen Seite einfach so den Schnitt, dass man sie nachher einfach schinden kann.
Genau, ja, richtig. Der Schnitt ist ganz, ganz fein und den sieht man praktisch nicht.
Und dann kommen sie wieder raus und dann gehen sie direkt in die Säcke, oder wie machen sie das?
Ja, die gehen über ein Fließband in die Säcke rein und die werden dann wieder auf 30 Kilo abgefüllt und nachher am Kunden dann ausgeliefert.
Yvonne Scherrer war beim Renzo Strazzini in Bern. Von diesen 100 Kilo Kastanien kommen dann etwa 25 Kilo auf den Markt. Das ist neben der Handarbeit natürlich auch der Grund für den eher hohen Preis. Die restlichen 75 Kilo sind entweder zu klein oder eben, die haben dann wirklich den Wurm drin.
Et tu fermes les yeux, tu dis c'est merveilleux et le monde chavire.
Mon amour, mon amour, mon amour.
Et je ferme les yeux comme un enfant heureux et le monde chavire.
Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour.
Le temps s'arrête là et le monde c'est toi. Et le monde c'est moi. Tant que la vie permettra ce miracle, tant que nos deux corps brûleront, tu verras que nous serons tous deux les enfants fabuleux de l'amour.
Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour.
Tant que le ciel bénira nos étreintes, nous offrant ces ailleurs sans frontières, sans crainte. Comme il semblera loin, très très loin, le tout dernier des jours.
Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour.
Tant que naîtront ces moments fantastiques, tant que nos deux corps sur les mêmes musiques vibreront, nous saurons ce pourquoi il faut vivre. Ferme les yeux, tu dis c'est merveilleux et le monde chavire.
Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour.
Et je ferme les yeux comme un enfant heureux et le monde chavire.
Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour.
Et tout s'arrête là et le monde c'est toi. Ces matins que le soleil embrase, nous serons tous les deux les enfants fabuleux de l'amour.
Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour.
Tant que grisés, exténués du voyage, nous resterons là comme sur une plage, perdus et perdus face au plus lumineux des séjours.
Mon amour, mon amour, mon amour.
Tant que naîtront ces moments fantastiques, tant que
sur les mêmes musiques, vivrons ces instants prodigieux qui ressemblent à toujours. Tant que la vie permettra ce miracle, tant que nos deux corps s'uniront au pinacle, comme il semblera loin, très très loin, le tout dernier des jours.
Minuten ab 10 ist es. Sie hören den Treffpunkt auf dem Eis. Es geht um Kastanien. Und wenn man natürlich im Musikarchiv ein bisschen rumgraben, dann muss man gar nicht tief gehen. Da findet man etwas im Zusammenhang mit Kastanien. Eine Art ein Schlager ist es geworden, das da.
Eise Maroni, Eise Maroni. Maroni,
das Lied vom Zarli Caricet über den italienischen Maroni-Brater. Wenn man das einfach so nebenher hört und vielleicht gar nicht so auf den Text hört, dann könnte man meinen, es ist ein Lied, das das romantische Bild vom südländischen Maroni-Brater in der winterlichen Stadt nördlich vom Gotthard malt. Aber es gibt da Sätze, die machen einem hellhörig. Der Maroni-Brater singt zum Beispiel in der zweiten Strophe:
Bin ich froh, denn einer seid ihr.
Arme Kaiba, ihr tönt leid mir.
Redi nicht von Helden, Tata. Will ich nur Maroni braten. Bruch ich kein Impero, nein. Will ich bleiben, da die Heim. Heiße Maroni, heiße Maroni. Heiße Maroni, Maroni ganz heiß.
Redi nicht von Heldentaten, will ich nur Maroni braten, brauche ich kein Imperio, so heisst sie in dieser zweiten Strophe. Da wollen wir nachfragen, was denn das überhaupt bedeutet, Hans-Peter Gschwend. Auf was spricht der Maroni-Brater denn da an bei dieser zweiten Strophe?
Also er spricht nicht nur in der zweiten Strophe, sondern eigentlich im ganzen Lied auf die Politik an. Das ist im Grunde ein politisches, satirisches Lied, das wir hier hören. Zu der Zeit, als Zarli Caricet das Lied gesungen hat, haben die Zuhörer sofort verstanden, auf was das da angespielt wird. Ich werde das auch ein bisschen sagen, aber bevor ich es mache, muss ich zuerst mal genauer erklären, in welchem Rahmen das Lied zuerst ist gesungen worden. Zuerst heisst, bevor dass es sich nachher eigentlich verselbstständigt hat und tatsächlich eine Art Schlager ist worden. Es ist ein Lied aus dem Programm vom Cabaret Cornichon. Der Zarli Caricet hat es gesungen, aber der Text geschrieben hat einer der Gründer von dem Cabaret Cornichon, der Walter Lesch, und komponiert hat es der Cédric Dumont. Ältere Hörerinnen und Hörer haben ihn vielleicht in Erinnerung als Leiter vom ehemaligen Unterhaltungsorchester von Radio Beromünster bzw. Radio DRS. Das Cabaret Cornichon ist im Mai 1934 gegründet worden. Die Idee stammt von Walter Lesch und die Mitgründer heissen Otto Weissert und Max Werner Lenz. Die haben auch in Deutschland geschafft, es war Schweizer, aber sie haben in Deutschland geschafft, haben den Nationalsozialismus erlebt, wie er aufgekommen ist. Sie sind in die Schweiz zurückgekommen und dann haben sie hier ein politisches Cabaret gegründet, um die politische Entwicklung in der Schweiz und in Europa vor und während dem Zweiten Weltkrieg auf eine humorvolle und satirische Art zu thematisieren. Und das ist meistens, wie in diesem Lied von Maroni Brater, indirekt passiert, versteckt passiert. Die deutsche Botschaft hat natürlich mitbekommen, dass hier gegen Nationalsozialismus gesungen und in einem gewissen Sinn agitiert wird. Sie hat Druck auf die Schweizer Zensurbehörden ausgeübt und wollte, dass man die politischen Themen im Cabaret Cornichon verbieten soll.
Offenbar ohne Erfolg, weil das Lied von Maroni Brater ist ja aus dem Jahr 1943 und du hast gesagt, es ist ein hochpolitisches Lied.
Ja, die Schweizer Zensurbehörde hat eben ein kleines Doppelspiel gespielt. Sie hat die Deutschen beruhigt, sie hat gesagt, ja, wir machen schon etwas, wir schauen, wenn wirklich agitiert wird. Aber dann haben sie so getan, als würden sie die Doppelbodigkeit von diesen Liedern und Szenen nicht verstehen. Also sie haben eigentlich eine Verzögerungstaktik betrieben.
Jetzt ist das ja ein Lied vom Maroni-Brater, aber nicht ein Lied, das mit Deutschland zu tun hat.
Ja, es hat natürlich mit Italien zu tun und das Cabaret Cornichon hat sich auch eben so natürlich nicht nur auf die Entwicklung zu Deutschland konzentriert. Oft war auch die Schweiz Thema gewesen. Zum Beispiel hat es eine Satire, ein ganzes Programm gegeben über die Landesausstellung von 1939, die legendäre Landi. Das Lied vom Maroni-Brater hat sich auf den Zusammenbruch vom Faschismus in Italien bezogen. Der Mussolini, der Führer des faschistischen Italien, war ja ein Verbündeter von Hitler. Und 1943, als der Carli Caricetta das Lied im Cabaret Cornichon gesungen hat, ist der Mussolini gestürzt worden.
Wir haben ein paar Stichworte gehört im Text des Liedes am Anfang, die mit der Politik von Mussolini zusammenhängen. Auf was spielt der Maroni Brater alias Carli Caricetta an?
Ja, eben, es hat da Stichwort drin, wo das Publikum, ich habe es schon gesagt, von 1943 sofort verstanden hat. Der Maroni-Brater ist eigentlich eine symbolische Figur. Er verkörpert den einfachen Italiener, den Italiener vom Volk, der sich zuerst von der faschistischen Propaganda hat begeistert, der Hurra gerufen hat, der Avanti gerufen hat. Avanti ist der Kampfruf, Avanti vorwärts, das ist der Kampfruf der Faschisten gewesen. Und der Italiener, der dann immer deutlicher gemerkt hat, wo die Politik vom Führer Mussolini eigentlich herführt, nämlich in ein furchtbares Verderben und Blutbad. Es kommen eben im Text verschiedene Schlüsselwörter vor, die an die Propaganda und an die Misserfolg der faschistischen Politik erinnern. Zum Beispiel singt er in einer Strophe, die wir dann nachher noch hören. «Vivere pericolosamente», das war eine Devise von Mussolini. Also Risiken eingehen als eine Tugend. Aber es waren eben zu grosse Risiken gewesen. Es ist vom Feldzug von den Italienern in Abessinien gedreht, 1935, wo in einem Debakel geendet hat. Dann von der Besetzung von Albanien, 1939, auch das eine katastrophale Entwicklung. Es kommt auch der Name vom italienischen Feldmarschall Badoglio vor, das ist der, der die Kriege geführt hat. Auch das ist Stichwort von einer Politik, eben, die ins Verderben hat geführt. Und der arme Maroni-Brater, der das nun plötzlich realisiert, singt jetzt, für ihn sei der Krieg finito, fertig. Das allerdings ist auch wieder eine Illusion gewesen. Der Krieg hat noch 2 Jahre länger gedauert und der Mussolini hat noch einmal versucht, seine Herrschaft aufzubauen. Alles das gehört eigentlich auch zu dieser traurig politischen Figur in diesem Lied, dass der einfache Bürger sich immer wieder Illusionen macht über die Menschen an der Macht. Und in einem gewissen Sinn ist das Lied heute leider wieder aktuell, wenn man an die Finanzkrise denkt und was sie für einen grossen Teil der Bevölkerung jetzt plötzlich bedeutet.
Stell die Kessel auf, wenn's kalt ist und wenn Schnee vom Himmel fällt ist. Wart ich drauf, bis Leute, die kommen, halbe Franken vornehmen. Mach ich Sack voll immer flink, auch wenn Säge zu mir chink. Heiße Maroni, heiße Maroni, heiße Maroni, Maroni ganz heiß. Bin ich froh, wenn einer seid mir,
arme Kaiba, irrt und leid mir.
Red ich nicht von Heldentata, will ich nur Maroni braten. Bruch ich kein Impero, nein, will ich bleiben, da die Heim. Heiße Maroni, heiße Maroni, heiße Maroni, Maroni ganz heiß. Was er knützt, das tut die Quanti. Immer riefen Händ, Avanti! Han ich doch schon immer wissen. Andere könnt viel besser schießen. Und der König, wo so klein, warum soll er größer sein? Heiße Maroni, heiße Maroni, heiße Maroni, Maroni ganz heiß. Han ich gseh, Schutz Abessinia, dass nit Himmel wachsen bin ja. Und dann später in Albania, wie viel heiß sie sind, Kastania. Hem mir brüllt Vittoria und doch Barba Lungaka. Heiße Maroni, heiße Maroni, heiße Maroni, Maroni ganz heiß. Duce, Duce, was für Sacke, hast du mit Italien Macke? Hast zum Halter die Parola, jetzt so gern der Rommel Cola.
und wie ist es rausgekommen? Wir sind futsch und er am Po. Heiße Maroni, heiße Maroni, heiße Maroni, Maroni ganz heiß. Ich pericolosamente vivere für mich niente. Hani doch die Heimfamilie, wollte nicht go in Sizilien. Sterbe so wie Has im Klee und Bambini nimmer gseh. Heiß Maroni, heiß Maroni, heiß Maroni, Maroni ganz heiß. Ob Benito, ob Badoglio, ich sag nicht mehr als non voglio. Ob Badoglio, ob Benito, für mich ist der Krieg finito. Will nicht gehören, will nicht sehen, Lecco liegt am Gommersee. Heiße Maroni, heiße Maroni, heiße Maroni, Maroni ganz heiß.
Der Zarli Karicet mit «Heisse Maroni», der Hans-Peter Gschwend, unser Redakteur im Tessin. Er hat vor den Hintergründen von dem Lied uns berichtet. Und die heissen Maroni, ja, die sind jetzt da im Studio wirklich nicht mehr gerade heiss. In dem Säcklein sind sie schon lange verkühlt. Aber das ist eine Möglichkeit, um Maroni zu geniessen. Dann gibt es natürlich die glasierten Maroni jetzt im Wildgericht, Maroni-Kuchen, ganz verschiedene Rezepte, wo man Maroni kann brauchen kann. Und über das reden wir jetzt auch noch vor den Elfen mit der Ernährungsberaterin, der Erika Benziger. Sie ist hier im Studio. Grüezi, Frau Benziger.
Grüezi.
Herzlich willkommen. Sie haben Ihr Buch mit Kastanien und da läuft einem wirklich das Wasser im Mund zusammen, wenn man nur schon Bilder anschaut. Wir wollen aber zuerst einmal über den Gesundheitsaspekt reden von der Kastanie. Und ganz banal die Frage, wie gesund ist es eigentlich, wenn man Maroni isst?
Also ich würde sagen, Maroni ist etwas vom Gesündsten, was man essen kann. Und zwar ganz einfach, ich würde vielleicht sagen, alle Leute kennen Fastfood und ich sage immer, Fastfood ist von meiner Sicht nicht so gesund, aber Maroni ist ein gesunder Fastfood. Für alle, die immer unterwegs sind, ist es wirklich etwas Praktisches.
Und man kommt ja genau dort über, wo man eben pressieren muss, zum Beispiel am Bahnhof jetzt.
Genau, und Maroni haben natürlich eigentlich bestehen hauptsächlich also schwerpunktmäßig aus Kohlenhydrat, sind eigentlich mit dem Getreide vergleichbar, also mit dem Vollkorngetreide, wenn man so will. Und von dem her sind sie ja sehr ähnlich, haben wenig Fett, kalorienmäßig etwa so um die 200 Kalorien. Ich finde Kalorien auch nicht so wahnsinnig wichtig, erwartet man zwar immer mit der Ernährung, aber es ist mehr darum, wie kombiniert man es. Und es ist ein Grundnahrungsmittel, das natürlich eben immer auch als Nahrungsmittel gegolten hat, und von dem her ist es auch wichtig, dass es die Leute genährt hat. Und das ist natürlich wie beim Getreide, bei der Maroni oder bei der Kastanie der Fall. Und es hat vor allen Dingen Vitamin, mineralstoffmäßig ist eigentlich nichts speziell rauszunehmen. Also es hat B-Vitamine drin, verschiedene, die auch teilweise beim Erhitzen bestehen bleiben. Vitamin C kann man vernachlässigen und von den Mineralstoffen ist nichts übermäßig vertreten, dass man Kalium vielleicht noch, es hat so eine entwässernde Wirkung. Wenn man es nicht mit viel Salz isst, dann kann man das noch erwähnen. Aber ich speziell finde es noch interessant, dass es Mangan drin hat, ein Spurenelement, das man nicht so oft hört, wo aber heute als Antioxidantium wichtig wäre und wo auch eine bestimmte, also auch hilft, Knochen Gesundheit stärken. Und es hat auch Selen drin in Spuren, wo ebenfalls als Antioxidantium wirkt. Also das sind für mich so zwei von diesen speziellen Inhaltsstoffen, die ich interessant finde. Und ganz interessant ist einfach, dass es im Gegensatz zu vielen Nahrungsmitteln einfach im Körper eine sogenannte basenbildende Wirkung hat. Das ist relativ wichtig.
Das weiss man ja nicht erst seit gestern. Es gibt Leute von früher, die schon damit gearbeitet haben, mit dem Gesundheitsaspekt von der Kastanie. Wie haben die das eingesetzt?
Ja, also ich glaube, die berühmteste Vertreterin von der Kastanienküche, wo ja auch eigentlich vor mir schon Bücher auf dem Markt gewesen sind und glaube immer noch gibt, sind von der Hildegard von Bingen, wo natürlich schon eben vor Hunderten von Jahren die Maroni und die Kastanie als etwas besonders Wertvolles eingesetzt hat. Und sie hat eigentlich gesagt, dass Kastanie ist gut für die Leber, ist gut für den Magen, ist gut für die Nieren, es ist gut fürs Herz, für die Milz, es hilft gegen Rheuma, es ist für den Kreislauf gut, für die Venen. Also die hat eigentlich gesagt, das stärkt den ganzen Organismus, den ganzen Mensch. Und dem kann man eigentlich heute nur beipflichten, dass sie absolut recht hat. Auch in der chinesischen Medizin sind Maroni oder Kastanien, wenn man so will, ganz ein wichtiges Lebensmittel, weil sie im Winter unsere Nierenenergie, also die die Energie von den Nieren stärken. Das ist ein bisschen ein anderer Ansatzpunkt, aber einfach auch eine stärkende Wirkung auf den ganzen Organismus haben.
Eine stärkende Wirkung hat es auch auf den Darm. Es gibt viele Leute, die sagen, nach der Maroni, dann ist das mit den Gerüchen in meiner Umgebung nicht mehr so gut. Wie sieht es da aus? Was kann man vielleicht dagegen unternehmen, dass man dann nicht so eine rege Darmtätigkeit hat nach dem Maroni geniessen?
Also ich würde so sagen, eigentlich ist es ja nicht negativ, wenn man so will. Vielleicht im Moment für die umgebenden Leute, aber Maroni oder Kastanie haben relativ einen höheren Gehalt an sogenannten Ballaststoffen oder man sagt besser Faserstoffe, weil die sind ja auch sehr wichtig für die Verdauung und das spüren eben dann solche Leute speziell. Man kann sagen, dass sie praktisch gleich sind wie Vollkornmehl oder sie haben praktisch gleich viel Ballaststoff drin wie Feigen und die kennt man auch als sehr ballaststoffhaltig. Und das ist ein bisschen eine Frage von der Menge. Und vielleicht muss man, es gibt traditionelle Rezepte zum Beispiel, wo man wirklich halt Kastanien in Wasser, mit Fenkel zum Beispiel gekocht hat. Und das kommt wahrscheinlich von dem, dass man früher in der ursprünglichen traditionellen Ernährung, gerade auch im Tessin, wo Kastanien ein Überlebensnahrungsmittel halt gewesen sind, hat man Kastanien jeden Tag gegessen, manchmal zweimal am Tag. Und dort hat man dann auch eben so verdauungsfördernde Gewürze mit eingesetzt.
Wir haben schon geredet in dem Treffpunkt über verschiedene Markte, die es gibt. Kastanienmarkt an dem Sonntag in Bellinzona, am 4. Sonntag im Oktober in Greppen, Kanton Luzern. Was gibt es denn für Produkte, dass man jetzt da kann sagen, ja, da kann man einen ganzen Kastanienmarkt dazu aufziehen?
Also ich glaube, Produkte gibt es immer mehr und das ist sehr erfreulich. Vielleicht einmal ganz klar die ganz normalen Kastanien, die man jetzt auch überall im Prinzip bei den Grossverteilern kann kaufen, die wir vorhin gehört haben, die aus Italien kommen im Großen und Ganzen. Die frischen, die man dann wahrscheinlich hauptsächlich daheim auch im Ofen brötelt oder in einem Schmine, was man immer hat. Und dann gibt es natürlich Kastanien tiefgefrorene. Das ist auch für alle Leute, die irgendwo etwas im Vorrat haben, eine praktische Sache. Wobei ich muss einfach dazu sagen, dass die gefrorenen Kastanien sehr praktisch sind in der Verarbeitung. Geschmacklich sind sie nicht so gut wie zum Beispiel Kastanien, die sterilisiert im Glas erhältlich sind. Ganz einfach deswegen, weil Kastanien beim Tiefgefrieren wie ihren Geschmack ist, also der geht wie verloren. Es ist nicht mehr so typischer Kastaniengeschmack gekommen. Und vor allen Dingen auch die Süße geht wirklich verloren. Also das ist vielleicht bei der Kastanie wirklich noch ein Nachteil. Dann gibt es natürlich Kastanien in Form von diesen verschiedenen Vermicellmassen schon fix fertig. Und ich muss ehrlicherweise zugestehen, dass ich sehr froh bin, dass die Arbeit mir jemand abgenommen hat. Weil es ist ziemlich viel Arbeit, das selber zu machen. Ich werde immer wieder gefragt, wie macht man es, Kastanien schälen? Und das ist einfach mühsam und viel Arbeit. Und deswegen tue ich gerne auf die Produkte zugreifen. Auch in den Grossverteilern, es gibt tiefgefrorene oder in den Naturkostläden gibt es so eine Art wie eine Maroni-Wurst, die einfach qualitativ wirklich gut sind, teilweise sehr unterschiedlich im Geschmack. Ich würde einfach ein Produkt bevorzugen, wo keine Konservierungsstoffe drin sind. Dann gibt es verschiedene Gomfi. Auf diesen Märkten gibt es natürlich viele Leute, die Gomfi machen. Und mit der Gomfi kann man auch sehr viel in der Küche arbeiten, wenn man Glasse machen will, zum Beispiel Parfait, Soufflé oder auch gewisse Praline. Ich habe da so eine Art von Praline, Trüffel. Da nehme ich gerne so Kastanienpüree oder Maroni Gomfi. Und die kaufe ich sehr gerne an solchen Märkten, weil ich finde das gut. Und da gibt es auch teilweise Leute, die mit unter anderem auch im Tessin, die mit Behinderten zusammen so Organisationen das dann machen. Und da finde ich, kann man das auch wirklich unterstützen. Und dann gibt es natürlich noch Kastanienmehl, das man kann zum Backen brauchen. Vielleicht haben wir vorhin beim Gesundheitswert auch kurz unterschlagen eigentlich für Leute, die unter Zöliakie leiden, also einer Glutenunverträglichkeit. Für die sind Kastanienprodukte und natürlich das Mehl eine ideale Alternative, weil die glutenfrei sind. Aber man kann mit dem Kastanienmehl alleine backen, weil es eben das Gluten der Kleberei wie Sinn verhält. Und es gibt zwei Sorten Mehl. Das eine ist ein lufttrocknetes Mehl und das andere ist ein geräuchtes Mehl aus diesen Gras. Wir haben gehört, dass es da die Dörrhäuschen gibt und dann kann man nachher die getörte Kastanien zum Mehl verarbeiten.
Und was man alles daraus kann machen, was für lustige Gerichte, das fragen wir Erika Wenziger dann auch noch in unserem Treffpunkt und picken ein paar Sachen raus aus ihrem Kochbuch, wo schlicht und ergreifend Kastanien heisst. Übrigens, zwei von diesen Rezepten finden Sie im Internet unter drs1.ch. Beim heutigen Treffpunkt hat es zwei PDF-Dateien, da können Sie das abladen. Aber eben, zuerst schnauken wir noch in dem Kochbuch rein mit Ihnen. und lasst uns erzählen, was das man alles machen kann mit Kastanien.
Riding on the city of New Orleans, Illinois Central, Monday morning rail. 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors, 25 sacks of mail. All along the southbound Odyssey, the train pulls out at Kankakee and rolls along past houses, farms, and fields. Passing trains that have no name, and freight yards full of old black men, and the graveyards of the rusted automobiles. Good morning, America, how are you? Said, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done.
Dealing card games, penny a point, ain't no one keeping score. Pass the paper bag that holds the bottle. Feel the wheels rumbling beneath the floor. And the sons of Pullman porters and the sons of engineers write their father's magic carpets made of steel. Mothers with their babes asleep rocking to the gentle beat, and the rhythm of the rails is all they feel.
Good morning, America, how are you? Said, don't you know me? I'll be gone 500 miles when the day is done. Nighttime on the city of New Orleans, changing cars in Memphis, Tennessee. Halfway home, we'll be there by morning. Through the Mississippi darkness, rolling down to the sea. But all the towns and people seem to fade into a bad dream, and the steel rail still ain't heard the news. The conductor sings his songs again, passengers will please refrain. This train got the disappearing railroad blues. Good night, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone when the day is done.
Sie hören die RS1, wir ziehen Ihnen nicht den Speck durchs Maul, sondern Kastanien. Die Erika Wenziger ist zu Besuch hier bei uns im Studio. Sie hat ein Kochbuch geschrieben, das heisst Kastanien, und da innen hat es ganz Haufen lustige Rezepte. Jetzt wollen wir gerade mal ein Menü zusammenstellen, Erika Benziger, wo überall Maroni drin ist, und wir fangen an mit dem Salat. Was haben Sie da zu bieten? Was empfehlen Sie unseren Leuten, die jetzt dann langsam richtig Küche gehen?
Ja, also einfach im Prinzip jetzt die Herbstsalat, ein bisschen Chicorée, weisser Chicorée, roter Chicorée, ein bisschen Endivi, das passt sehr gut. Und vielleicht ein paar Äpfelschnitzel drin. Wer hat, kann auch ein paar Trauben nehmen. Also im Tessin würde man vielleicht jetzt ein paar von diesen Katzensächen drüber noch drin tun. Ist auch sehr fein. Ein paar Baumnüsse. Und wo kommen jetzt die Maroni? Die tue ich gerne aus dem Glas nehmen. Die Maroni, die ich vorhin erwähnt habe, die sterilisierte. Und dann ein bisschen Speck, also doch ein bisschen Speck durchs Maul ziehen. Mit Speck umwickeln. Wenn man hat, kann man noch ein bisschen Salbei, ein Salbeiblättchen einwickeln und dann mit dem Zahnstocher fixieren. Und die eigentlich bröteln in der Pfanne. Und zum Bröteln nehme ich gerne Olivenöl. Und dann am Schluss ein bisschen Pfeffer, ganz wenig Salz und die auf den Salat drauf.
Also nur warm, die sollten warm auf den Salat drauf.
Kann man aber auch allein als zum Apero, einfach zu einem Glas Wein, schmecken die auch sehr fein.
Ich bedauere es fast ein bisschen, dass sie nicht ein Probierli dabei haben für einen Benziger. Darum gehen wir jetzt gerade zackig weiter zu der Suppe. Eine Suppe mit Maroni.
Mhm. Also ich habe natürlich einen Favorit. Mein Highlight, sage ich immer, das ist eine Kastaniensuppe mit Rosmarin, Zwiebeln und Rotwein, weil das gehört einfach zusammen und das ist eigentlich auch im Prinzip reichlich. Also wenn man es gut kann vertragen kann, kann man reichlich Zwiebeln in den Topf tun, mit Olivenöl ein bisschen gut anziehen, dann eine anständige Portion Rosmarinnadeln oder Zwiebeln rein tun und dann tut man das Ganze mit Rotwein ablöschen. Wenn man Kastanien nimmt, die gefrorenen, kann man die jetzt dann auch schon drin tun und mitkochen. Und wenn man die Kastanien aus dem Glas drin tut, auch, das spielt keine Rolle. Oder es gibt da die Vakuumverpackte, die Grossverteile, die gehen auch sehr gut. Und dann kocht man das Ganze 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem, eben bei den gefrorenen Kastanien ein bisschen länger. Und am Schluss nimmt man die Rosmarinnadeln wieder raus und dann tut man alles pürieren. Und das ist eine wunderbare Suppe, ein bisschen frischer Pfeffer drauf, vielleicht noch einen Tupf Schlagrahm, wenn man will. Und dann ist das, ja, zusammen mit dem Glas Rotwein, wirklich auch ein Hauptgericht für den Abend schon.
Auch das sieht wunderbar aus, eben mit dem Topf Nidl noch oben drauf in dem Kochbuch. Das ist übrigens im Fona Verlag rausgekommen, wenn Sie das gern, also wenn Sie das interessiert. Wir sind bei der Suppe, jetzt noch zum Hauptmenü.
Ja, weil ich ja auch aus dem Tessin komme, habe ich mich eigentlich für den Risotto entschieden, weil ich finde Risotto etwas Gäbiges, das auch relativ schnell geht. Und wenn man eine ganz traditionelle Risotto zubereitet, dann kann man im Prinzip Zwiebeln anziehen, dann den Reis dazugeben und dann mit Weisswein ablöschen und dann mit Gemüsebouillon oder mit Hühnerbouillon kann man dann weiter auffüllen. Und am Schluss, gegen Ende, je nachdem, eben, was man für ein Produkt verwendet, kann man jetzt entweder die Kastanien aus dem Glas dann dazu tun und noch 5 Minuten mitkochen, so einen Geschmack geben. Oder was man dann auch kann, die tiefgefrorene, die würde man dann länger von Anfang an, also etwa nach 10 Minuten rein tun und dann mitkochen. Ja, und dann ein bisschen Rahm, eventuell Mascarpone kann man dann Risotto noch verfeinern und ich tue dann auch noch ein bisschen Rosmarin oder Thymian rein, je nachdem, was ich halt noch im Garten habe. Und am Schluss kann man noch ein bisschen Pilz, also Mischpilz oder Champignon oder Shiitake-Pilz auch in der Pfanne bröteln und dann einfach über den Risotto so streuen.
Und das tönt alles sehr lustig. Ich weiss nicht, ob man noch Platz hätte für ein Dessert, aber für alle süßen Leute, die sehr gerne ein Dessert haben und nicht darauf verzichten wollen, da picken wir auch noch etwas raus.
Ja, also Dessert, ich bin eben eher einem salzigen. Ich habe lieber mit der Maroni habe ich sehr viele salzige Rezepte ausprobiert, weil die meisten Leute ja nur die Vermicelle gekannt haben. Aber natürlich habe ich auch die süßen Varianten drin. Und ich finde eigentlich, also nach dem Menü passt das Parfait sehr gut. Das Maroni-Parfait, wo man dann eigentlich im Prinzip auch wieder Eigelb mit Honig, ich verwende gerne Honig in meiner Küche und nicht Zucker. Da kann man, wenn man es ganz kästig nicht will, kann man den Kastanienhonig brauchen. Sonst eher den neutraleren Akazienblütenhonig. Dann die Eigelb mit dem aufschönen schumig geschlagen, dann geschlagenen Rahm dazu und auch so eine Vermicellmasse. Also da kann man die gefrorenen, aufgetauten Vermicellblöcke ganz gut brauchen. Und dann ein bisschen Vanille oder Zimt dazu und das Ganze in eine Parfait-Form und verrühren 2 Stunden. Und dann kann man das wunderbar nach so einem Dessert-Menü auch noch vertragen.
Und dann muss man ja noch eine kleine Portion nehmen, dass man sich nicht überisst. Wunderbare Rezepte im Buch «Kastanien» von der Erika Benziger im Fona Verlag rausgekommen. Und 2 von diesen Rezepten haben wir ins Internet gestellt. Spätzli und Risotto mit Kastanien, da können Sie nachlesen. Und natürlich ausprobieren, wie das ist. Also nochmals, das Buch «Kastanien» ist im Fona Verlag rausgekommen. Und die beiden Rezepte zum Ausprobieren, Spätzli und Risotto, im Internet drs1.ch beim heutigen Treffpunkt. der Jimmy Summerville mit der Bronski Beat «To Love Somebody». Es ist 10 vor 11. Unser Treffpunkt geht langsam, aber sicher am Ende zu. Wir haben über Kastanien so einen Haufen erfahren, über das Kastanienholz, wie Kastanienhain heute wieder angesiedelt oder beziehungsweise aufgeforstet werden, wie es aussieht mit den feinen Rezepten rund um Kastanien. Wir haben mit einem Kastanienimporteur geredet. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, woher das Bezeichnung überhaupt kommt, warum dass man Kastanien sagt. Christian Schmid, fangen wir bei der Kastanie an. Das tönt, als käme es aus irgendeiner Fremdensprache. Ist das so?
Ja, das ist richtig. Die Wortform Kastanie hat der Reformator Martin Luther in der frühen Neuzeit verbreitet, wie viele andere Wörter auch. Sie ist im späten Mittelalter von Latinisch Castanea verlehnt worden. Das latinische Wort geht zurück auf Griechisch Castana. Das Wort Castana kommt, so viel man weiss, von Kleinasien her. Aber weiter erklären kann man es bis heute nicht.
Du sagst, das Wort Kastanie sei im späten Mittelalter aus dem Latinischen verlehnt worden. Hat man dann früher die Frucht im deutschsprachigen Raum gar nicht gekannt?
Doch. Die Römer haben ja die in der Antike zu uns gebracht. Nur hat man zuerst in der deutschen Sprache Kästina, Kästen oder Kästene gesagt. Von dort kommen ja unsere Mundartbezeichnungen her. Also ein Wort, das eher auf die griechische Wortform zurückgeht. Wer so sagt, also wie in unseren Mundarten, Kästene, Kegeln und so, braucht einfach noch die ältere Wortform.
Ja, zum Schluss noch der Begriff Maroni. Warum sagt man Maroni zu den gebrätelten Kastanien?
Das Wort kommt später auf. Maroni oder Marone, wie man auf Schriftdeutsch sagt, ist um 1600 von Französisch Marron und von Italienisch Marone ins Deutsche verlehnt worden. Es kommt also vom Süden und vom Westen her über die Alpen zu uns. Marone sagt man ursprünglich einfach der edlen Kästen, die man essen kann. Für uns sind Maroni meistens brätelte Kästen. Wenn man die Frucht kocht oder einmacht, redet man heute meistens von Kastanien und sagt Kastanienmarmelade zum Beispiel oder Rotkraut mit Kastanien.
Und das gibt schon wieder Hunger, der Christian Schmid ist das gewesen. Er hat uns erklärt, woher der Begriff Kastanie und Maroni kommt. Das alles in unserem Kastanien-Treffpunkt. Es war der letzte von dieser Woche. Alle Informationen zu dieser Sendung, natürlich auch zu den Rezepten, die wir darüber geredet haben und zu dem Markt in Greppen im Kanton Luzern. Das alles unter deren www.s1.ch und beim heutigen Treffpunkt anklicken und Sie finden auf der rechten Seite dann alle Informationen dazu. Am Montag geht es weiter mit unserem Treffpunkt. Dann ist Simon Hulliger Gastgeberin und es wird eine sehr spannende Geschichte. Es geht um Krimi. Es lohnt sich auf alle Fälle auch nächste Woche dabei zu sein. Schön, dass Sie jetzt an dem Kastanien-Treffpunkt mit dabei sind. Am Mikrofon Ladina Spiess.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS 1.